Ihr lauft so zusammen durch die Stadt, über die Zeil vielleicht, und du siehst, wie sein Blick auf den Klamottenladen fällt. Du weißt natürlich, was er denkt. Ihr hattet in den letzten Tagen nicht so viel Zeit zu reden. Jetzt sitzt ihr euch aber wieder beim Essen gegenüber und du schaust in ihre Augen und weißt ganz genau, was sie in diesem Moment fühlt, wenn sie den Blick drauf hat. Da brauchst du nichts zu sagen. Bei euch ist in den letzten Wochen ziemlich viel los und er hat ganz schön Stress. Und du weißt, wenn er Stress hat, dann wird er wahrscheinlich wieder richtig lethargisch und zieht sich total zurück. Das macht er einfach immer so. Es ist schön, wenn man sich als Paar zum Beispiel ganz gut kennt und den anderen einschätzen kann. Wenn man sich nicht immer erklären muss, weil der andere einen nur anschauen muss und denkt schon zu wissen, was los ist. Aber es gibt so diesen Punkt, an dem das Schöne überkippt in das Gefühl beim anderen, dass man nicht mehr so richtig wahrgenommen wird, dass der andere einen zu einem Prinzip macht. Also wenn jemand zu mir sagt, ich weiß doch eh schon, was du denkst, Marco, den Blick kenne ich, oder typisch Marco, ich weiß, was jetzt kommt, dann hat er manchmal recht. Aber selbst wenn er recht hat, fühle ich mich irgendwie manchmal ein bisschen dadurch gekränkt, weil ich denke, ich werde hier auf irgendein Prinzip reduziert. Da schiebt mich jemand in eine Schublade rein und da komme ich scheinbar nicht mehr raus, weil er mich ja ach so gut kennt. Das fühlt sich so an, als könnte jemand über mich verfügen und einfach sagen, wie ich bin. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr beide Seiten der Medaille kennt, also dass ihr andere gut einschätzen könnt und merkt, wie schön das mal sein kann, jemanden zu kennen, aber auf der anderen Seite auch schon erlebt habt, wie nervig es ist, wenn jemand euch auf irgendwas festlegt und ihr da nicht mehr rauskommt. Und die Grundfrage, die uns heute beschäftigt, ist, wie ist das mit Gott? Wie gut können wir den eigentlich kennen? Es geht in diesen Wochen um Gottes Bilder, also unsere Perspektive auf Gott, wie er aus unserer Sicht ist und wie gut wir ihn kennen können. Und ich meine, wir reden hier im Gottesdienst eigentlich jede Woche über Gott. Wir erzählen von ihm, wir sagen, wie er ist. Für viele von uns ist es selbstverständlich, dass Gott existiert. Für viele von uns ist es selbstverständlich, dass wir was über ihn wissen, was ihn ausmacht. Und gerade deswegen ist dieses Thema heute so wichtig. Es ist ein Grundsatzthema, dass wir eigentlich bei allem Nachdenken über Gott, bei allem Reden über Gott und vor allem davor und zwischen den Zeilen und auch wenn wir dann Ergebnisse resümieren, dass wir immer wieder bedenken müssen, Gott ist eigentlich zutiefst unverfügbar. Und es klingt erstmal unsympathisch, dieses Wort unverfügbar, weil ich kenne es vor allem von meinem Smartphone, wenn WLAN nicht verfügbar ist oder wenn ich jemanden unbedingt erreichen muss und der nicht verfügbar ist. Das ist ein Wort, wenn es mir begegnet, mag ich es nicht. Und ich habe über dieses Wort ein bisschen gegrübelt, weil es irgendwie so Theologensprech ist. Also es ist, viele Theologen sagen, Gott ist unverfügbar, so ein Grundsatz. Und habe ich über dieses Wort nachgegrübelt und auch in verschiedenen Wörterbüchern gewälzt. Und da findet man zum Beispiel im Duden, dass verfügbar bedeutet, dass etwas, also ein Objekt, mir zur Verfügung steht. Zum Beispiel für den sofortigen Gebrauch vorhanden ist. Verfügbar kann aber auch heißen. Es kann heißen, dass jemand über jemand anders bestimmen kann, dass er über ihn verfügen kann. Dass man jemandem seinen Platz zuteilt und sagt, du gehörst dahin in diese Kiste. Du bist so, ich verfüge über dich und stelle dich genau da rein, weil ich weiß, wie du bist. Und um diese Art von Verfügbarkeit geht es heute. Es geht nicht darum, dass Gott unverfügbar ist, bedeutet heute nicht, dass er nicht hört, wenn wir hier klingeln. Also, dass er nicht aufmacht, wenn wir an seine Tür klopfen oder sowas, sondern dass es bedeutet, dass wir Gott nicht seinen Platz zuweisen können und sagen können, du musst so sein, Gott. Nun sind wir ja aber Menschen, zumindest wenn ich mich so umschaue. Und es liegt uns in der Natur, dass wir eigentlich nur mit anderen Menschen oder Dingen in Beziehung treten können, wenn wir uns ein Bild von denen machen. Wir können nicht zu etwas völlig Abstraktem in Beziehung treten. Wir müssen uns ein Bild machen. Und deswegen wiederhole ich nochmal die Frage von vorhin, wie gut kennen wir Gott? Was wissen wir über ihn? Also welches Bild von ihm haben wir denn? Und ich denke, dass der erste Schritt, der da wichtig ist, ist erstmal zu reflektieren für mich, wer ist denn Gott für mich? Was für ein Bild habe ich von ihm, wenn ich das malen würde von mir aus? Oder wenn ich da einfach nur Eigenschaften hinschreiben würde? Welche Eigenschaften fallen mir für Gott ein? Was muss da auf jeden Fall kommen, wenn wir von Gott reden? Und ich möchte dir einfach mal kurz Zeit geben, das für dich zu reflektieren. Wenn du jetzt einfach nur mal so ad hoc dein Gottesbild entweder malen solltest oder aufschreiben, was müsste da auf jeden Fall vorkommen? Überleg das mal kurz für dich. So, mehr Zeit habt ihr dann zu Hause, darüber nachzudenken. Was müsste auf deinem Gottesbild erscheinen? Welche Eigenschaften? Vielen Menschen fällt als Eigenschaft Liebe ein. Ich habe ein Herz dahin gemalt. Das ist ein Herz. Die sehen echt so aus. Also, Liebe ist was, was einem einfällt. Oder zum Beispiel hier, ganz offensichtlich, Vater. Ich hab einen Vater gemalt. Ihr könnt es von hinten vielleicht nicht erkennen, aber es ist ein Vater. Das ist richtig. Gut. Das ist einfach nur mal so zwei Beispiele rausgegriffen, was einem einfallen kann oder was relativ prominent ist, dass man von Gott als eine Art Vater redet oder von Gott als der Liebe redet. Die Sache ist nur, wenn wir sagen, Gott ist wie die Liebe, dann reden wir davon, dass wir von der Liebe, die wir kennen, einen Rückschluss auf Gott ziehen und sagen, dann ist Gott wie die Liebe. Theologisch sagt man, da ist ein klitzekleiner Fehler, weil eigentlich müssten wir die Liebe nach Gott definieren. Das heißt, wir müssen eigentlich herausfinden, wie Gott ist, um zu wissen, was wirkliche und vollkommene Liebe ist. Das gleiche Prinzip auf den Vater angewandt. Wir können sagen, Gott ist wie ein Vater und Rückschlüsse auf Gott ziehen. Aber wenn du wirklich wissen willst, was einen perfekten Vater ausmacht, musst du wissen, wie Gott ist. Denn Gott definiert, was Liebe oder was in dem Fall den Vater ausmacht. Das heißt, wir schließen von unseren menschlichen Erfahrungen auf Gott. Was anderes haben wir nicht. Wir haben diese Welt. Und all die Begriffe, die uns einfallen, wie eben Vater, Liebe, Hirte, Burg, was weiß ich, wir können weitermachen. All diese Begriffe sind eigentlich wie Türen, die, wenn wir durch sie hindurchgehen, dann begreifen wir so ein Stückchen von dem, was Gott ausmacht. Das sind Türen, durch die wir durchgehen können. Und manchmal sind diese Türen sehr brauchbar. Zum Beispiel kann die Vatertür sehr brauchbar sein für Menschen, weil sie einen richtig guten Vater hatten und verstehen damit, wer Gott sein könnte. Es kann aber auch sein, dass Leute einen richtig beschissenen Vater hatten. Und wenn dann die Vatertür der Durchgang zu Gott sein soll, also wenn man durch die Vatertür gehen muss, um zu erkennen, wer Gott ist, dann wird es nicht funktionieren, weil sie mit dem Vater was ganz anderes assoziieren. Das heißt, diese Türen, durch die wir gehen, um zu verstehen, wer Gott ist, die sind manchmal sehr brauchbar und manchmal muss man sie vielleicht auch reparieren oder bei manchen Türen muss man sagen, die funktionieren für manche Menschen, aber für andere auch nicht. Oder man muss generell sagen können, dass du eigentlich mit den Türen, die du hast, dass es immer mehr sein könnten. Weil hinter diesen Türen, selbst wenn wir alle Metaphern dieser Welt für Gott nebeneinander stellen würden und du durch alle durchgehen könntest, hättest du in der Summe nicht Gott. Also du hättest immer noch ein Stückchen von ihm. Wir können dieses Geheimnis, wer Gott ist, mit unseren Bildern von dieser Welt, mit unseren Türen, nicht ganz zugänglich machen. Denn der, der hinter diesen Türen wartet, Gott, ist von ganz anderer Qualität, als diese Welt ist. Wir machen manchmal den Versuch, Gott ist wie Chuck Norris, nur noch viel stärker. Gott ist wie die Niagara-Fälle, nur noch viel schöner. Gott ist wie Gandalf, nur noch weiser. Und so, das kann man alles durchziehen und sagen, wir haben hier richtig gute Beispiele auf der Welt und Gott ist noch besser. Und dann haben wir sein Wesen. Die Sache ist nur, Gott ist nicht noch besser, sondern er ist ganz anders. Also natürlich noch besser, aber von einer ganz anderen Qualität. Man kann es nicht miteinander vergleichen. Weil Gott ist nicht ein Wesen unter anderen, nicht der Supervater unter anderen Loservätern, sondern er ist der Grund, dass es überhaupt Väter gibt. Er ist nicht der Super-Ultra-Niagara-Fall, sondern er ist der Grund, dass es überhaupt Niagara-Fälle gibt. Das heißt, wir reden hier von, wenn wir von Gott reden, reden wir von einer anderen Kategorie. Wir können nicht einfach das steigern, was wir hier haben und sagen, haben wir Gott. Gott ist da irgendwie der ganz andere. Weil er eben der Grund ist von allem, was da ist. Und deswegen spiegelt sich natürlich in der Liebe, in den Vätern, in den Niagara-Fällen dieser Welt etwas von Gott. Weil er es geschaffen hat, wenn es gut ist. Denn in allem Gutem zeigt sich was von dem, wie Gott ist. Aber es zeigt sich nie komplett, wer dieses Geheimnis Gott dahinter ist. Und manchmal ist es auch einfach total unpassend. Gott ist das große Geheimnis des Lebens. Ich wiederhole nochmal die Frage, wie können wir dann über dieses große Geheimnis des Lebens etwas aussagen? Wie können wir wissen, wer er ist? Und ich glaube, dabei hilft uns eine Geschichte, in der sich Gott selbst vorstellt. Die möchte ich euch kurz erzählen. Der Hirte geht mit seinen Schafherden durch die Wüste. Gedankenverloren starrt er in eine Richtung und etwas fesselt seinen Blick. Und so langsam sickert es aus dem Unterbewusstsein durch, was da passiert. Da ist dieser Busch aus Dorn, der brennt. Und er hat schon einige Minuten irgendwie aus dem Augenwinkel gesehen, dass er brennt. Und es ist eigentlich nichts Besonderes. Aber irgendwas daran ist anders. Also geht er zu dem Busch hin. Und je näher er zu dem Busch kommt, desto verwirrter ist er. Je näher er da hinkommt, desto mehr merkt er, der Busch brennt, aber er verbrennt nicht. Das, was da passiert, das kann er irgendwie nicht erklären. Aber es zieht ihn in seinen Bann. Und je näher er kommt, desto weiter entzieht sich ihm, was da passiert. Mose ist völlig fasziniert davon. Und die Faszinationserfahrung ist dadurch gekennzeichnet, dass ihn etwas anzieht und sich gleichzeitig ihm entzieht. Das bedeutet, je näher er dahin kommt, desto mehr Fragen stellt er sich. Je näher er dahin kommt, desto mehr sieht er zwar, aber desto weniger versteht er es. Professor Zimmer hat zum Beispiel mal ein Beispiel erzählt, in dem er war irgendwie früher ein ganz guter Pianist und durfte mal bei einem Star-Pianisten, der in der Schleierhalle in Stuttgart gespielt hat, direkt neben dem Klavier sitzen und ihm auf die Finger schauen. Und er wusste schon immer, dass der Typ, der da gespielt hat, natürlich ein unfassbar guter Pianist ist. Aber als er da saß, so einen Meter neben ihm, ihm auf die Finger geschaut hat, da war er zwar ganz nah dran, aber es war ihm eigentlich völlig unverständlich, wie man so schnell seine Finger bewegen kann und dabei so gute Töne aus diesem Gerät entlocken kann. Also es ist diese Erfahrung, dass je näher man hinkommt, desto verblüffter ist man eigentlich. Und diese Erfahrung, die Mose macht, ist was, was bei Gott passiert. Je näher wir zu ihm kommen, je mehr wir von ihm verstehen, desto mehr tun sich auch wieder Fragen auf. Und desto mehr bleibt auch irgendwie ein Gefühl von, es verwirrt mich auch irgendwie. Gott ist, ganz platt gesagt, anders. Der ist anders. Und wenn ich ihm näher komme, dann verstehe ich was und das, was ich verstehe, eröffnet plötzlich wieder neue Fragen. Und wenn du Gott nicht ganz einordnen kannst, dann bedeutet das nicht, dass du ein schlechter Christ bist, sondern dann bedeutet das, dass du vielleicht Gott ein bisschen näher auf die Spur gekommen bist, dass du was Neues entdeckt hast, aber sich dadurch auch wieder eine neue Welt aufgetan hat. Ja, das ist Gott. Den werden wir nie komplett verstehen können. Dann wäre es nicht mehr Gott. Ich habe mich gefragt, wann war ich das letzte Mal von Gott fasziniert? Wann habe ich das letzte Mal dieses Gefühl gehabt, dass ich mich gefragt habe, was ist das für ein krasser Gott? Ich kriege ihn nicht in meinen Kopf rein. Wann warst du das letzte Mal von Gott fasziniert? Und ich habe mir gedacht, ich bitte ihn einfach mal, dass er mich wieder fasziniert. Könnt ihr ja mitmachen und dann können wir uns erzählen, was passiert ist. Gott ist anders. Und ich habe noch was, die Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Plötzlich spricht eine Stimme aus dem Busch zu Mose und sagt zu ihm, hey Mose, komm nicht näher, zieh erstmal deine Schuhe aus, da der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und Mose kriegt den Schock seines Lebens. Er zieht erstmal sein Gewand vor sein Gesicht und bückt sich nach unten und hat Angst, dass er stirbt. Weil er merkt, dass die Gewalt, die aus diesem Dornbusch spricht, irgendwie was so eine Urgewalt ist, dass es ihn eigentlich förmlich umhauen müsste, wenn er mit der in Kontakt kommt. Die Begegnung ist so für ihn, dass er eigentlich nur fragen kann, wer bist du? Oder vielleicht sogar, was bist du? Und man denkt vielleicht so, Mose, der kannte ja eigentlich Gott. Das war so eine rhetorische Frage. So, ey, wer bist denn du? Gott, ne? Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es nicht so war, dass er wirklich fragt, ey, krass, wer bist du? Vorher in der Geschichte von Mose steht nichts davon, dass er Gott begegnet ist. Er ist am ägyptischen Hof aufgewachsen, vielleicht hat er ägyptische Götter kennengelernt. Aber er begegnet da im Dornbusch plötzlich etwas, wo er fragt, wer bist du? Was ist hier los? Die Begegnung versetzt ihm einen heiligen Schrecken. Das möchte ich auch hier aufschreiben. Heiliger Schreck. Schreck. Ein heiliger Schreck, das ist das, was passiert, als Mose dem so nah kommt. Vielleicht hast du dich in den letzten Monaten irgendwann mal in der Natur so ganz klein gefühlt und dich umgeschaut und gedacht, scheiße, ich bin so klein, das ist alles so groß. Was ist hier eigentlich los? Wer hat das, also der das gemacht hat, muss eine unglaubliche Power haben. Erinner dich mal an dieses Gefühl. Ich persönlich rede täglich mit Gott. Für mich ist es selbstverständlich, dass ich einen Gott habe, der in mir wohnt, der an mir interessiert ist, mit dem ich reden kann. Das ist selbstverständlich. Aber trotzdem hat mich diese Situation, dass da jemand einen heiligen Schreck bekommen hat, auch hinterfragt, dass ich gedacht habe, wow, ich rede einfach so, als ob es das Normalste der Welt wäre, mit dem Schöpfer des Universums, mit der krassesten Gewalt, die es überhaupt gibt. Und mir ist es überhaupt nicht bewusst oft. Und ich wünsche mir mehr so heilige Schreckmomente, darüber nachzudenken, mit wem habe ich es da eigentlich zu tun? Mit wem rede ich da so ganz normal? Und zum Schluss fängt der Busch auch an zu sprechen, als Mose ihn fragt, wer bist du? Und was er dann sagt, wirft Theologen seit tausenden von Jahren Rätsel auf. Nämlich er sagt irgendwie sowas wie, manche übersetzen es mit, ich bin, der ich bin. Andere sagen, ich werde sein, der ich sein werde. Beides geht auch zusammen, weil das Verb Futur als auch Gegenwart impliziert. Und andere sagen dann auch, es gibt noch mehr Übersetzungsversuche, aber einen, den ich auch ganz passend finde, ist, ich bin für dich da. Das ist mein Name. Ich bin der, ich bin für dich da. Gott selbst stellt sich davor mit so einem kryptischen Namen. Das ist ganz interessant, weil im alten Orient konnte der über jemanden verfügen, der ihm einen Namen gegeben hat. Also wenn ich jetzt sagen dürfte, dass du Anna heißt, dann hätte ich somit über dich verfügt. Und das würde heißen, dass ich viel Macht in deinem Leben habe. Aber du heißt ja schon Anna und ich habe es nicht gesagt. Und bei Gott ist es dann so, dass die Menschen den Göttern eigentlich immer die Namen gegeben haben. Gesagt haben, das ist jetzt der Reh. Und wie auch immer. Aber in dem Fall stellt Gott sich selbst vor. Er lässt also nicht über sich verfügen. Und er offenbart sich irgendwie, weil er ja seinen Namen sagt. Aber gleichzeitig verhüllt er sich auch wieder, denn er sagt, ich bin der, ich bin. Ich bin der, ich bin für dich da. Das heißt, du kannst mich nicht generell in irgendeine Kategorie reinschieben. Du wirst es merken, wenn du es mit mir zu tun hast, denn ich bin für dich da. Aber du kannst nicht sagen, so, ich ziehe hier mein magisches Spielchen durch und dann wird sich Gott melden, wenn ich dreimal das Wort, ich erwarte aber, dass du gesagt habe, dann macht das Gott schon. So funktioniert er nicht. Er lässt nicht über sich verfügen. Er offenbart sich und verhüllt sich zugleich. Ich habe eine wunderschöne Schrift. Offenbart sich und verhüllt sich zugleich. Er ist nicht verfügbar und doch verspricht er eigentlich mit seinem Namen, dass er auch nie unverfügbar sein wird. Also nie unverfügbar, das meint, dass er nie der sein wird, der sich nicht für die Menschen interessiert. Denn er nennt sich selbst, ich bin der, ich bin für dich da. Aber du kannst nicht die Regeln bestimmen, nach denen ich für dich da bin. Du musst es mir glauben. Ich werde nie komplett unverfügbar für dich sein. Das heißt, nie werde ich abschalten und du kannst mich nicht erreichen. Denn ich bin der, ich bin für dich da. Gott ist also nicht nur ein großes Geheimnis. Ein Theologe hat mal gesagt, nur Gott kann von sich selbst angemessen reden. Nur Gott kann von Gott angemessen reden. Ist logisch, macht Sinn. Und dann redet plötzlich der Johannesbrief davon, nicht der Johannesbrief, sondern das Johannesevangelium, dass Gott selbst ein Wort über sich ausgesagt hat, aber nicht irgendein Wort, sondern dass quasi ein Mensch, sein Sohn Jesus, das lebendige Wort Gottes ist. Das Wort, das über Gottes Charakter spricht, weil an seinen Händen und seinen Füßen man ablesen kann, wer Gott ist. Das heißt, an diesem Jesus spricht Gott selbst über sich was aus und sagt, so bin ich. Und trotzdem ist auch dieser Jesus nicht ganz zu greifen. Deswegen müssen die vielen Worte, die wir über Gott machen, die müssen, finde ich, begleitet werden von so ein paar, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, von so Nicht-Worten. Könnt ihr mir später sagen, wie man das nennt. Ich nehme jetzt einfach mal hier das A raus, von einem A. Ich nehme hier das H raus, von einem Hm. Und ich nehme hier das O raus. Und dann ist A, Hm, O. Ich würde sagen, dass alles viele Reden über Gott immer begleitet werden muss von Ah, Hm, O. Und auch manchmal einfach die Klappe halten. Denn wir wissen viel über ihn. Er hat sich geoffenbart. Und trotzdem bleibt vieles auch noch geheimnisvoll. Wir verstehen viel über ihn. Und trotzdem ist da noch so viel mehr, was wir nicht verstehen. Und deswegen ist es, glaube ich, so ultra wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, dass wir nicht nur Bilder von ihm im Kopf haben, sondern dass wir manchmal auch einfach nur sagen können, ja, hm, oh. Und ich glaube, dass Möglichkeiten, das sind zum Beispiel das Hm zu machen, ist einfach über Gott zu meditieren, einfach vor ihm zu sitzen und zu sagen, hier bin ich Gott. Ich weiß nicht so viel über dich, wie ich eigentlich denke. Oh kann bedeuten, einfach über Gott zu staunen, wie wir es gleich machen, einfach ihm Lieder zu singen, obwohl ich ihn nicht ganz begreife, aber zu sagen, Gott, das bist du, das glaube ich. Ich möchte einfach dich feiern, weil du nicht bei mir reinpasst in mein Köpfchen. Oder so ein Aha-Momente können sein, wenn ich in der Natur stehe und Gott sehe. Und ich wünsche mir und ich wünsche euch, dass wir uns den Momenten irgendwie aussetzen. So A-Momenten, in denen wir merken, dass er anders ist. Heilige Schreckmomente. Und dass wir in jeder Offenbarung auch wissen, dass er sich gleichzeitig irgendwie verhüllt und auch nicht ganz zu greifen ist. Amen.